Taxication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmicke GmbH.
Ihr lieben Steuerpflichtigen, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Intoxication-Folge. Und in dieser Folge spreche ich wieder mit Klaus. Er wird sich gleich noch ein bisschen mehr vorstellen. Und ich möchte darüber reden, was eigentlich besser ist, wenn es um einen landwirtschaftlichen Betrieb geht, den man vererben möchte, zu Lebzeiten eher besser oder erst nach einem Versterben. Das ist so die Frage, die hier im Raum steht. Und wie es sich für diesen Podcast gehört, möchte ich zuallererst einmal Klaus bitten, eine Wahrheit- oder Giftfrage zu ziehen. Passend zu unserem Titel vom Podcast ist das entweder eine Steuerfrage oder eine persönliche Frage. Und ich bin gespannt, was du gezogen hast.
Ja, guten Tag, liebe Zuhörer. Ich bin mal ganz gespannt, was jetzt hier mein schlechtester Nebenjob.
Ja, hattest du überhaupt mal einen?
Ich hatte ganz viele Nebenjobs.
Ja? Das wird unsympathisch, wenn du nie einen hattest. Also da kommst du schlecht bei weg.
Mein schlechtester Nebenjob war tatsächlich nicht in der Landwirtschaft, sondern ich habe als junger Mensch, als 15-Jähriger durfte man damals arbeiten, als Dachdecker gearbeitet.
Ei.
Und die.
Aber es ist eigentlich ein.
Nein.
Ich stelle mir das schön vor, oben auf dem Dach bei Sonnenschein, so, ein bisschen Cola trinken.
So habe ich es mir auch vorgestellt vorher. Und die Wahrheit war dann, oder die Wirklichkeit sah aus, dass dann nicht mit Dachpfannen, sondern mit Dachpappe gearbeitet wurde. Das heißt, man stand den ganzen Tag in dem Dunst von diesen Bunsenbrennern, mit denen man diese heiße Dachpappe verschweißt hat auf irgendwelchen Dachflächen. Und das war wirklich das Grauen. Aber ein starker Antrieb,
besser zu werden,
was anderes zu machen.
Ja. Ich bin sehr dankbar, dass ich Dachdecke habe. Ich baue zu Hause gerade und bin sehr auf die angewiesen. Also sehr schön, dass es viele in dem Bereich gibt. Mein schlechtester Nebenjob war, dass ich Flyer verteilt habe in Australien während Work and Travel. Und ich wurde in die Gegend gebracht, wo ich die verteilen sollte. Ich dachte halt, ich stehe vor Hochhäusern in Sydney und mache einmal vor einem Hochhaus und verteile 100 Flyer. Aber ich wurde in so eine Luxusgegend geschickt mit ganz großen Villen. Und ich musste in jeden Vorgarten reinlaufen bis zum Briefkasten. Und ich hatte die Werbung gegenüber Pizza Hut. Und auf jedem einzelnen Briefkasten stand drauf, keine Werbung bitte. Das war so eine richtig sinnlose Arbeit. Ja, und die denke ich auch zu gerne zurück. Vielleicht stellen wir uns einmal ganz kurz vor. Klaus, wer bist du? Und was machst du hier bei Gemmicke?
Ja, mein Name ist Klaus Eckbers. Ich bin Steuerberater und bin Geschäftsführer bei der Dr. Gemmicke GmbH seit einigen Jahren schon. Und mein Schwerpunkt in meiner täglichen Arbeit liegt tatsächlich auch in der Beratung bei Betriebsübergaben, Hofübergaben, strategische Beratungen, Eheverträge, also alles rund um Gestaltung von schwierigen Abläufen.
Ja, wie das immer so ist bei Steuern, ich finde das immer schwierig. Mein Name ist Maya Muckwitz. Ich persönlich habe nur so mit Steuern zu tun, weil ich Steuern zahle, aber ich darf hier Fragen stellen. Ich bin selbstständige Moderatorin und Podcasterin und freue mich, hier mit drin zu sitzen. Ja, erstmal Hand aufs Herz. Wie gut sind denn die Höfe heutzutage steuerlich auf eine gute Übergabe vorbereitet? Ich habe das im Gefühl, dass das eher immer zu spät angegangen wird.
Ja, das Gefühl trügt dich nicht. Es ist so, dass es in der Landwirtschaft üblicherweise immer noch so ein bisschen anders ist als im übrigen Gewerbe. In der Landwirtschaft werden sehr häufig die Betriebe tatsächlich in einem Zeitraum zwischen, sagen wir mal, 62 und 65 Jahren Lebensalter des Abgebenden oder der abgebenden Generation übertragen.
Ach echt? Sie sind im Schnitt so 60, 62?
Ja, würde ich schon sagen. Da denken also sehr, sehr viele Landwirte, die einen aktiven landwirtschaftlichen Betrieb haben, drüber nach. Häufig natürlich ist ein Hintergrund, dass die neue Generation dann so weit ist, dass sie mitarbeiten will und dass dann auch so ein Anlass gefunden wird zu sagen, okay, jetzt gebe ich ab und gebe den Staffelstab weiter, sodass das immer noch üblich ist und es relativ unüblich ist. Und das ist auch, finde ich, auch sehr gut, dass ein Betrieb von Todeswegen übergeht. Wir müssen bei der Übergabe von Todeswegen eigentlich zwischen zwei Fällen unterscheiden. Es gibt einmal die Fälle, wo einfach ein Betriebsinhaber verstirbt.
Und der hat aber alles gut vorbereitet.
Und ja, oder auch nicht vorbereitet. Okay. Aber sagen wir mal, der ist 45 und wir haben einen tragischen Unfall oder eine Krankheit oder irgendetwas und er verstirbt vor seiner Zeit. Das ist ein Fall, über den wir uns einmal Gedanken machen können, jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts. Und daneben müssen wir aber unterscheiden, wo
Betriebe... Ich habe eher an die gedacht, die so 82 werden, genau, nicht abgeben wollen. Genau, und, dann
und in diesen Fällen, die gibt es natürlich auch, dass Betriebe praktisch bis ans Lebensende geführt werden und dann von Todeswegen übergeben. Das ist für uns eigentlich immer ein Negativbeispiel. Da mag es Fälle geben, wo das nicht anders geht, aber rein betriebswirtschaftlich ist es so, und das kann ich am eigenen Leib, ich bin Jahrgang 1963.
Was? Das hätten wir doch nie gedacht.
Kann ich das so ein bisschen schildern? Mit zunehmendem Lebensalter ändern sich Risikobereitschaft, Innovationsfreude, verschiedene Dinge. Und die.
Das ist aber sehr selbstkritisch, das gefällt mir aber.
Ja, das hat ja auch was Gutes, dass man vielleicht nicht mehr jedem Trend ganz schnell hinterherläuft. Aber es ist tatsächlich so, dass sich das im Laufe eines Lebens, das verändert sich. Mhm. Also bei Männern vielleicht noch stärker als bei Frauen, aber die Risikobereitschaft bei 20-jährigen Männern, die ist sicher höher als bei 60-jährigen.
Ja.
Und das Ganze kann man aber auch noch weiter nach oben hinziehen. Und die Frage, wie viel 80-Jährige bereit sind auf Änderungen im Sinne von Survival of the Fittest, also wer ist am anpassungsfähigsten, da mitzumachen, die nimmt dann ab. Das heißt, man ist möglicherweise mit zunehmendem Alter nicht mehr so schnell in der Lage, auf Änderungen des Marktes, der Anforderungen zu reagieren. Mhm. Und das sieht man diesen Betrieben auch an. Das ist so ein Aspekt. Das heißt, diese Betriebe, die leiden sind dann darunter. Oftmals nicht nur alt vom Alter der Inhaber, sondern auch alt von der Art der Betriebsführung. Mhm. Und das zweite Problem ist, wenn jemand einen Betrieb bekommt, und das ist ja dann die nächste Frage, häufig ist es ja so, wenn dann von Todeswegen im hohen Lebensalter ein derartiger Betrieb übergeht, dann ist ja der Nachfolger oder die Nachfolgerin häufig auch schon alt. Und
was ist alt?
Und was ist alt, wenn ich mit Mitte 50 einen Betrieb bekomme?
Okay. Mhm.
Erstmal bin ich dann selber vermutlich nicht bereit, den mit Mitte 60 abzugeben, also nach nur 10 Jahren.
Stimmt.
Sondern die Tendenz, den dann auch zumindest eine Generation lang halten zu wollen, die ist dann sehr groß. Das ist so ein Aspekt. Und natürlich ist auch da das so, dass man ja auch lernt, einen solchen Betrieb zu führen. Und da ist meines Erachtens das eher oder günstiger, wenn die Nachfolgerin oder der Nachfolger 30 ist, als wenn er 55 ist oder sie 55 ist. Also von daher tut das den meisten Betrieben nicht besonders gut, wenn zu lange gewartet wird.
Okay, weil das wäre nämlich jetzt auch mit einer meiner Einstiegsfragen gewesen. Warum ist die Übergabe zu Lebzeiten steuerlich oft attraktiver als beim Vererben?
Ja, das ist jetzt...
Ist das so?
Das ist so. Ja. Das ist auf jeden Fall immer die Idee, die man haben sollte, dass man dass man eine Übergabe, eine Vermögensübergabe im Wege vorweggenommener Erbfolge, das wäre der Fachbegriff jetzt, macht.
Also bist du
und
dann.
Diese vorweggenommene Erbfolge hat den großen Vorteil, dass man gestalten kann. Mhm. Ich muss dazu mal ein bisschen steuerlich ausholen. Wir haben gerade bei Übertragung von landwirtschaftlichen Betrieben haben wir verschiedene Vermögensgegenstände, die sehr unterschiedlich hoch besteuert werden. Wir haben eigentlich begünstigtes Vermögen, das ist land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Flächen, Acker, Wirtschaftsgebäude, und wir haben nicht begünstigtes Vermögen, das sind zum Beispiel Forderungen, Geldbestände, dergleichen. Und wenn ich das gestalten kann, also aktiv angehe und ich weiß, zu welchem Stichtag geht der Betrieb über, also beispielsweise zum 30.06., dann kann ich vorher Forderungen zurückführen. Ich kann vorher, wenn ich also beispielsweise, ich habe am 29.06. 100.000 Euro auf dem Konto und könnte noch 1 Hektar Acker kaufen. Und ich tue das nicht, sondern lasse das Geld auf dem Konto und sage, am 30.06. übergebe ich den Betrieb und am 1.07. kauft es der Hofesnachfolge. Dann hat das sofort eine sehr unterschiedliche Erbschafts- oder schenkungssteuerliche Auswirkung, weil 100.000 Geld werden voll besteuert, 100.000 in Form von Acker werden überhaupt nicht besteuert. So, also man kann schon an diesem Beispiel sehen, dass also, da ich sehr viel gestalten kann, also gerade wenn ich verschiedene Firmen habe, wenn ich Beteiligungen habe, dass ich also Forderungen zurückführe, dass ich den Betrieb auf einen Vermögensübergang vorbereite. Und das ist mir ja nicht gegeben. Wenn der Betrieb von Todeswegen übergeht, dann gibt es einen Stichwarttag und ich kann nichts mehr gestalten, sondern wird geguckt, wie waren die Verhältnisse an diesem Stichtag? Und die Steuer folgt dann entsprechend der Verhältnisse. Mhm. So, während wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne zum 30.06.2027 meinen Betrieb übertragen, dann kann ich mir heute Gedanken machen, will ich eventuell einzelne Wirtschaftsgüter rausnehmen, will ich die nicht mit übertragen, will ich da noch was umgestalten, kann ich Forderungen und Verbindlichkeiten in irgendeiner Form ausgleichen, also beispielsweise Geld, was ich habe, dazu nehmen, um Verbindlichkeiten zu bezahlen. Das macht einen Unterschied, ob ich auf der einen Seite 100.000 Euro Guthaben habe und auf der anderen Seite 100.000 Schulden beim Landhandel. Ja. Ist anders zu behandeln, als wenn ich die Schulden bezahlt hätte. Dann hätte ich null beim Landhandel und null auf der Bank. Es kommt eine unterschiedliche Steuer raus. Und diese Gestaltungsmöglichkeit habe ich eben nur, wenn ich es geplant mache.
Ja.
Na, insofern ist das immer vorzuziehen, weil die Ergebnisse, die bei einem ungeplanten Betriebsübergang, das heißt von Todeswegen, ja, herauskommen, die sind eigentlich immer schlechter.
Ja. Ne?
Dazu kommt jetzt einfach ein Abwicklungsaspekt. Man sollte nicht unterschätzen, wie lange es dauert, bis nach einem Erbfall alles umgeschrieben ist. Also bis ich überhaupt wieder handlungsfähig bin. Das kann mal ein halbes Jahr dauern, je nachdem, wie eindeutig die Erbregelung war, ob es ein Testament gab, kein Testament, wo Erben sind. Das heißt, die.
Aber wenn man ein Testament hat, ist es doch eigentlich nicht so.
Naja, dann brauche ich auch einen Erbschein.
Ah, ja.
Dann brauche ich auch einen Erbschein. Und häufig ist es so, dass eben in der Zeit zwischen dem Todestag und dem Tag, wo dann wirklich alle wieder voll in Action arbeiten können, das kann sehr, sehr lange sein. Das liegt gerade dran, wie die Gerichte arbeiten und wie kompliziert so ein Fall ist. Und wir haben ja alle Erfahrungen mit deutscher Bürokratie gemacht und das wird im Augenblick nicht schneller, sondern eher langsamer. Und auch das ist durchaus ein großes Problem. Wenn du jetzt einen Betrieb erbst und du musst Dinge bezahlen, hast aber keinen Bankkontozugang, kannst dich nicht legitimieren.
Das Bankkonto kommt man auch nicht, obwohl es im Testament steht?
Nein. Das Testament reicht den Banken nicht. Und wenn du dann Löhne bezahlen musst und du musst den Landhandel bezahlen und du musst Pachten bezahlen und du musst alles Mögliche bezahlen, dann kann das schon mal große Probleme schaffen. Und das natürlich alles, diesen ganzen Ärger hat man natürlich nicht, wenn man geplant im Wege vorweggenommener Erbfolge übergibt, weil man dann das alles regeln kann und alles sehr gut managen kann. Das betrifft aber ja nur die Frage, also insofern ist meine Antwort sehr eindeutig, dass ich sage, meine Empfehlung wäre, immer einen solchen Betrieb im Wege vorweggenommener Erbfolge zu übertragen. Das heißt, wenn man selber
umgestalten
zu können, also mit 65. Jetzt habe ich aber ja zu Beginn des Gesprächs mal den anderen Fall genannt, wo also
man
ist 45 und es betrifft, ist einfach ein Unfall. So, da ist natürlich die Empfehlung, sich Gedanken zu machen, ein Testament zu haben. Und da komme ich dann auf deine Frage zurück, wie sind die vorbereitet? Eher schlecht, weil tatsächlich sollte, und das weiß eigentlich auch jeder Betriebsinhaber, dass er ein Testament haben sollte, in der Praxis
fühlt sich das zu weit weg an. Ne?
Das fühlt sich zu weit weg an. Man hat auch ein Problem damit, ein Testament zu machen. Aber eigentlich gehört das dazu, dass an dem Tag, wo ich einen Betrieb bekomme, muss ich eigentlich ein Testament machen, um diesen Fall zu regeln. Dass ich also zumindest in dem Testament grundsätzlich sage, wer soll denn meine Erbe sein, wer soll den Betrieb erben. Das kann ich als handschriftliches Testament machen.
Das wollte ich gerade sagen, falls man jetzt hier zuhört und sich so denkt, kann ich das noch schnell irgendwie für mich lösen? Es reicht auch, wenn man es
handschriftlich
macht.
Das reicht.
Unterschrieben.
Das reicht. Es sollte handschriftlich gemacht werden. Wenn es nicht handschriftlich ist, ist es nicht gültig. Also es sollte ein handschriftliches und unterschriebenes Testament sein. Also nicht Word und eine Unterschrift, das reicht nicht, sondern es muss wirklich handschriftlich sein. Man kann es hinterlegen, man kann es auch in der Schublade aufbewahren, das ändert nichts an der Gültigkeit und das ist eigentlich Grundvoraussetzung für jedes Unternehmertum. Das sollte jeder Unternehmer haben, löst aber dann immer noch nicht die Probleme mit der Erbschaftssteuer, aber dann habe ich zumindest schon mal klar, wer Erbe wird. Also insofern für einen jüngeren Betriebsinhaber, der sagt, 65 ist noch weit weg, da würde ich sagen, Hausaufgabe für heute, Testament schreiben. Und ansonsten ist es, glaube ich, sinnvoll, dass man sich da gedanklich darauf einstellt, dass man mit Erreichen eines bestimmten Alters eben den Betrieb weitergibt und dann im Wege vorweggenommener Erfolge übergibt.
Was ist das beste Alter zum Übergeben?
Also ich finde zwischen 60 und 65 richtig.
Das ist aber weil, schon irgendwie spät, oder?
Nee, das passt häufig auch, das hängt natürlich auch vom Lebensalter des Übernehmer oder des Übernehmers oder der Übernehmerin ab. Und man muss auch dazu, auch hinsichtlich einer möglicherweise späteren Betriebsübergabe, da ist vielleicht noch ein Aspekt, je älter man wird, desto eher nimmt so ein bisschen die Resilienz ab, einen Streit in der Familie auszustehen. Und eine Betriebsübergabe ist ja
Streitthema.
Ist ja bei Lichte betrachtet sehr oft eine vermögensmäßig ungerechte Behandlung der Kinder. Das will ja eigentlich keiner, sondern eigentlich alle Eltern, die ich hier kennengelernt habe in meiner beruflichen Praxis, die haben eigentlich tendenziell, würden die am liebsten allen Kindern exakt gleich viel geben, um Streit zu vermeiden.
Und du sagst, es ist schwer möglich.
Und das ist mit dem Betrieb ja schlechterdings unmöglich, weil sehr im Normalfall ja der Betrieb das wesentliche Vermögen darstellt. Das heißt, das ist ja immer ein Vorgang, in dem man tendenziell zugunsten des Betriebes und auch aus guten Gründen eine harte Entscheidung treffen muss, insofern hart, als dass man eben nicht sagen kann, jedes Kind bekommt gleich viel. Und diese harte Entscheidung.
Aber da, um kurz reinzuwerfen, man erbt ja auch gleichzeitig Verpflichtungen.
Das ist schon richtig. Das ist schon richtig.
Steht nicht auf dem Papier, aber das ist.
Genau,
hoffentlich sehen die anderen Geschwister auch.
Das sind die ganzen Argumente. Ich will die Praxis nicht in Frage stellen, sondern die ist schon richtig. Aber es ändert ja nichts daran, dass man zumindest Gefahr läuft im Rahmen einer Betriebsübergabe, in eine Diskussion mit seinen Kindern zu kommen, wie gerecht denn das ist. Und mit zunehmendem Lebensalter fällt das immer schwerer, diese Ungerechtigkeit auch an den Tag zu legen und zu sagen, das ist mir gerade egal, der Betrieb ist mir wichtig und den stelle ich jetzt über alles und den übergebe ich jetzt und das ist jetzt meine Entscheidung, so wie ich sie gerne fällen würde. Und man muss ja diesen Streit auch aushalten können. Der ist ja nicht immer angenehm. Also natürlich im Idealfall.
Wer muss das aushalten können? Alle Beteiligten.
Alle Beteiligten. Ja. Aber natürlich ist das ein enormer Druck für die abgebende Generation, wenn es nicht harmonisch zwischen den Kindern zugeht. Das will man nicht. Man will nicht am Tische sitzen, während sich die Kinder streiten, wie gerecht denn eigentlich das von den Eltern vorgeschlagene Modell einer Betriebsübergabe ist. Und diesen Streit auszuhalten, das fällt, glaube ich, bis zu einem bestimmten Lebensalter etwas leichter, als wenn man älter wird. Also wir haben, das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich belegt, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn die abgebende Generation deutlich älter als 70 wird, dass es dann an allen möglichen Gründen liegt, das dann doch nochmal nach hinten zu schieben, weil die Kinder sich nicht einigen, weil irgendwelche Gründe vorliegen, das dann immer weiter hinaus zu zögern. Mhm. Und man tut sich selber, glaube ich, und auch dem Betrieb überhaupt keinen Gefallen, wenn man das so macht. Also von daher wäre meine Empfehlung tatsächlich auch mit dem üblichen Renteneintrittsalter, ob das nun 67 oder 65 ist, sich wirklich anzufreuen, insbesondere dann, wenn die nächste Generation vor der Tür steht und auch arbeiten will. Also
ich habe auch das Gefühl, dass wenn die Kinder dann so in dem Alter um die 30 sind, dass die auch selber erstmal alles mit ihrem eigenen Leben sortiert haben, um dafür dann bereit zu sein. Also vielleicht ist das ein ganz gutes Alter.
Also von daher hat sich das einfach bewährt und ich glaube, dass es schwierig ist, wenn die Kinder zu jung sind, wenn die 20 sind. Das ist, glaube ich, eine zu große Bürde für einen potenziellen Übernehmer. Aber so wie es vielleicht auch im normalen Berufsleben ist, dann, wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch seine Ausbildung, sein Studium beendet hat, ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und dann sagt, so jetzt bin ich soweit. Und das ist häufig so, wenn die Kinder so das Alter 30 haben, plus minus. Und das wiederum ist dann auch sehr häufig das Alter, wo die Abgebenden irgendwo um die 60 sind, also 60 plus Minus. Und dann spielt natürlich auch immer die Frage der Altersversorgung eine Rolle. Ich kann ja nur dann abgeben, wenn ich auch selber so weit bin, dass es dann auch geht.
Ja.
Also insofern wäre das für mich eigentlich immer noch der ideale Übergabestichtag, wobei man eben vorher schon für den Krisenfall oder für den Notfall auf jeden Fall ein Testament haben sollte, um das zu klären.
Was würdest du denn sagen, wenn jetzt ein Landwirt oder eine Landwirtin in dein Büro kommt und sagt, ich möchte übergeben? Was ist deine erste Frage?
Ja, wir fangen häufig an, dass wir sagen, klar, A, an wen? Also ist das geklärt in der Familie? Dann ist es sehr wichtig, dass man im Vorfeld einer solchen Übergabe klärt, wie sieht mein Bedarf nach der Betriebsübergabe aus? Also wie möchte ich leben? Wo möchte ich leben? Brauche ich ein Wohnrecht? Brauche ich kein Wohnrecht? Und welche anderen Einkünfte habe ich? Habe ich Renteneinkünfte? Habe ich Mieteinkünfte? Habe ich irgendwas anderes? Und wie viel brauche ich eigentlich zwingend von dem Hof, um selber mein Alter vernünftig, so wie ich mir das vorstelle, darstellen zu können? So.
Jetzt hast du nur über den Übergeber geredet.
Erstmal, das ist der erste. So. Mhm. Jetzt kommt jetzt der zweite Schritt und das ist genau die andere Seite. Der Übernehmer, der sollte entweder, weil das macht er selber oder er sucht sich Hilfe, sollte ermitteln, wie ist denn der zukünftige Gewinn des Betriebes? Also nicht der vergangene Gewinn, sondern wie sieht denn eigentlich die Aussicht aus für den Betrieb? Um dann mal zu gucken, kann ich eigentlich das, was ich zahlen muss, was da gewünscht wird, und das, was ich selber zum Leben brauche, passt das eigentlich zu der Ertragskraft des Betriebes? Das heißt, nehme ich ein Beispiel, der Betrieb erwirtschaftet 100.000 Euro, wenn dann der Altenteiler 60 haben will, dann würden mir ja maximal 40 überbleiben und das wird sicher nicht reichen, um so einen Betrieb dauerhaft bewirtschaften zu können. So. Also das ist völlig unabhängig von dem Bedarf. Ich habe also auf der einen Seite erstmal den Bedarf, auf der anderen Seite habe ich die Leistungsfähigkeit des Betriebes. So, und jetzt muss ich als Drittes, und auch da empfehle ich, sich vorher Gedanken drüber zu machen, wenn die weichenden Erben auch noch was haben wollen, weil man die in irgendeiner Form abfinden muss, dann stellt sich sofort die Frage, muss diese Abfindung der weichenden Erben eigentlich vom Betriebsinhaber, also von der abgebenden Generation gemacht werden? Ah. Oder ist das eine Aufgabe, weil die es gar nicht können, die der Übernehmer macht? Und wie soll das laufen? Das sind eigentlich die drei großen Punkte. Also Bedarf der zukünftigen Altenteiler, Leistungsfähigkeit des Betriebes und eventuell Ansprüche weichener Erben. So als Viertes kommt dann ein bisschen Steuer dazu, die spielt aber meist gar nicht die große Rolle, sondern diese drei ersten Punkte, die sind eigentlich entscheidend.
Und ich finde vor allem zweitens auch entscheidend für die Wünsche des Übergebers. Also weil, was kann der Betrieb überhaupt leisten?
Was kann er überhaupt leisten? Und da ist es so, dass man den Betrieb eben nicht überfordern darf, weil ansonsten fällt einem eigentlich das zwei oder drei Jahre später auf die Füße. Und insofern ist das als Vorbereitung für mich zwingend notwendig, um überhaupt zu gucken, kann es eine einvernehmliche Übergabe geben. Und wenn dann der Betrieb hoffentlich leistungsfähig ist und der Bedarf des Übernehmers halbwegs in Ordnung ist, dann kann man sagen, okay, jetzt gehen wir das Ganze an.
Mhm. Ich hatte dich ja schon zu Beginn gefragt, dass ja die Übergabe zu Lebzeiten sehr viel attraktiver ist als erst bei einem Versterben. Du hattest gesagt, und das ist so attraktiv, weil man ja verwalten kann.
Gestalten
kann. Ich höre jetzt hier zu und denke mir so, okay, ich kann es jetzt schon so mal langsam angehen. Was kann ich denn clever machen, um mir das selbst ein bisschen einfacher zu machen, die Hofübergabe oder den Betrieb der Familie?
Also da ist es tatsächlich so, dass man zwingend den Steuerberater mit an den Tisch holen sollte, weil das im Wesentlichen ein steuerliches Thema ist. Also ich kann zum
Sagt
Beispiel...
Sagt hier der Steuerberater ins Büro, aber er hat recht.
Ich kann zum Beispiel hingehen und kann sagen, kurz vor der Übergabe entnehme ich noch mein Geld aus dem Betrieb. Das kann ich ja kurz nach der Übergabe per Darlehen dem Übernehmer wieder zur Verfügung stellen. Also eine Hochrechnung zu machen, was kommt denn, kommen Steuern raus und in welcher Größenordnung kommen Steuern raus und kann ich die überhaupt bezahlen? Das ist eigentlich Voraussetzung für jede Übergabe.
Und wenn dann da rauskommt, ich kann es nicht zahlen?
Ja, dann muss ich eben möglicherweise gestalten. Ich kann es ja häufig deshalb nicht bezahlen, weil ich beispielsweise zu viele Betriebswohnungen im Betrieb habe. Da müsste ich mir eben Gedanken machen, dass ich vorher die vielleicht ausgründe in eine zweite Gesellschaft, die ich nicht mit übertrage, sondern nur den klassischen landwirtschaftlichen Betrieb und habe die Wohnung beispielsweise in einer zweiten Gesellschaft, die dann für meine Altersversorgung zuständig ist. Das ist alles Gestaltung, ne? Also, aber natürlich noch viel einfacher, dass ich eben mir angucke, wie werden meine Verbindlichkeiten des Betriebes aussehen und wie werden meine Guthaben oder Forderungen aussehen und versuche, im Grunde genommen die Forderungen und Guthaben möglichst klein zu halten zum Stichtag der Betriebsübertragung. Dass ich die möglichst reduziere, weil die immer Probleme machen bei der Besteuerung. Wenn ich das also irgendwie schaffen kann, vorher zu bezahlen, eventuell Gelder zu entnehmen, auf jeden Fall Schulden bezahlen. Ich könnte auch drüber nachdenken, Vorräte vielleicht vorher schon mal, wenn es nicht zu viel sind, anzuschaffen, den Dünger mir hinzulegen in einem angemessenen Umfang. Die Frage ist auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Bestände habe noch und zu dem Stichtag ist ja die Frage, übergebe ich die Bestände, also eine Ernte, oder übergebe ich Geld? Und wenn ich Geld übergebe, ist das immer schlecht. Übergebe ich eine Ernte, ist es gut. Also das könnte auch mal interessant sein, den Stichtag zu gestalten. Also zu welchem Stichtag übergebe ich denn?
Aber dann würdest du erstmal so als grobe Aussage, mit Ernte ist besser als...
Ja, natürlich, weil die einfach begünstigt ist.
Ja.
So häufig werden auch zum 30.06., das heißt mitstehender Ernte, Betriebe übertragen. Aber das Ganze kann man eben hochrechnen und kann sagen, welche Dinge kann ich vorher noch aktiv ausgleichen und kann ich aktiv gestalten, insbesondere über Einlagen, Entnahmen, Umfinanzierungen. Die guckt man sich ein halbes Jahr vorher an und sagt, okay, das würde ich noch machen. So, und dadurch lassen sich in ganz, ganz vielen Fällen doch gute Ergebnisse erzielen, dass man eben nicht ungeplant und überraschend plötzlich mit einer Steuerkonsequenz aus Anlass der Betriebsübergabe rechnen muss.
Und man kann ja auch einen gewissen Teil, wenn ich es richtig verstanden habe, auch verschenken. Zum Beispiel im Wert von 400.000 Euro.
Naja, das sind
und ich glaube, da muss man nochmal 10 Jahre warten, dann kann man das wieder
genau,
machen.
Genau, das sind die Freibeträge. Es gibt persönliche Freibeträge zwischen Eltern und Kindern, 400.000, alle für 10 Jahre.
Siehst du, das ist doch gut, wenn man das jetzt heute schon mal hört. Dann weiß man, vielleicht muss ich heute was machen, was erst in 10 Jahren.
Mhm. Genau. Und dafür ist es eben wichtig, dass man weiß, jeder Betrieb, der übertragen wird, hat zum Teil Vermögensgegenstände, die nicht begünstigt sind. Das fängt an bei Zuckerfabriksaktien. Zuckerfabriksaktien sind nicht begünstigt. Und der Wert der übertragenen Zuckerfabriksaktien, gerade bei uns in der Gegend, mindert immer diesen persönlichen Freibetrag von 400.000. Die Wohnung, die Betriebsleiterwohnung oder Arbeiterwohnungen oder egal, jede vermietete Wohnung oder eine vermietete Scheune ist zu bewerten und mindert diese 400.000. Das heißt, die wird man in jedem Fall brauchen, weil üblicherweise diese Gegenstände, Vermögensgegenstände in einem Betrieb vorhanden sind. Wenn es aber so ist, dass ich einen Betrieb habe, der, sagen wir mal, stadtnah ist und wo 20 Wohnungen drin sind, dann muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich das gestalte. Dass, wenn ich da einfach nur den Betrieb übertrage, ja, dann wird vermutlich eine erhebliche Schenkungssteuerbelastung auf den Übernehmer zukommen. Und das kann man eben durch gestalterische Maßnahmen versuchen, entweder abzumindern oder wenn es sich nicht mindern lässt, dann wenigstens anstalten und zu übernehmen und zu sagen, wie kann ich denn das finanzieren?
Ja.
Ne? Mhm. Das wäre ja die nächste Frage dann, dass man auch schon im Rahmen der Hofübergabe klärt und sagt, ja, das wird aber 300.000 Euro Steuern kosten. Können eventuell die Übergeber einem da mit einem Darlehen zur Hand gehen oder wie auch immer? Also manchmal lässt es sich nicht verhindern und dann muss man diese Steuern eben auch zahlen. Da könnte man auch zur Bank gehen und könnte sagen, kriege ich eine Finanzierung für sowas. So, das ist natürlich alles geplant einfacher, als wenn ungeplant eine Erbschaftssteuer oder eine Schenkungssteuer kommt und die weichenden Erben kommen und das Geld einfach nicht da ist.
Ja. Jetzt wollte man die Hofübergabe planen und jetzt passiert doch ein Todesfall. Was passiert dann?
Da kommt es drauf an, wenn mein Testament entsprechend gut ist und diesen Fall abgedeckt hat, dann habe ich eigentlich kein Problem. Na, ich kann dann nicht mehr so gestalten, wie ich. Das ist schon so.
Aber kann ich dann andere für einen gestalten, weil die dann die Möglichkeiten dafür haben?
Nein, ich kann im Erbfall lässt sich nichts mehr gestalten oder nur noch das Wenigste, weil der Sachverhalt liegt dann ja fest. Es wird auf den Todestag das Vermögen angeguckt. Und dann kann ich nicht mehr in dem Vermögen hin und her schieben und sagen, ich hätte aber die Verbindlichkeiten mit den Forderungen.
Ja, oder er wollte, haben. Ich weiß, dass er
oder
wollte.
Oder er wollte. Oder das spielt alles keine Rolle.
Ja.
Sondern vor diesem Stichtag, vor dem Übergabestichtag ist das Einzige, was hilft, ein gutes Testament, wo man das abfasst. So, und glücklicherweise ist es so, dass es aber eher seltene Fälle sind. Also der Großteil der Betriebe wird ja im Wege vorweggenommener Erbfolge übertragen. Mhm. Und diese anderen Fälle sind glücklicherweise doch eher selten. Und wie gesagt, da hilft einem nur ein Testament weiter.
Okay, allerletzte Frage. Was sollen unsere Hörer heute aus dieser, unsere Steuerpflichtigen heute aus dieser Folge mitgenommen haben? Welchen Satz sollten sie auf jeden Fall, wenn sie sagen, ja, ich habe Klaus gehört, der hat doch gesagt das.
Also wenn insbesondere die jüngeren Betriebsinhaberinnen und Inhaber.
Jetzt hat er sogar gegendert.
Wenn die ein Testament schreiben und es einige Hörer gibt, die das wirklich zum Anlass nehmen, sich Gedanken über ihre Testamente zu machen, dann würde mich das absolut freuen. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste überhaupt.
Ja, und für euren Betrieb und für eure Familie ebenfalls. Vielen Dank, Klaus, für die ausführlichen und sehr guten Antworten. Ich möchte mich bei euch, lieben Steuerpflichtigen, bedanken fürs Zuhören. Wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, das Steuerberatungsbüro Dr. Gemmicke GmbH klingt ja wirklich interessant und ich arbeite in dem Bereich oder ich interessiere mich sogar noch auch ein bisschen für Landwirtschaft, schaut gerne in unsere Shownotes, da haben wir auf jeden Fall einen Link zu offenen Stellen. Hier kann man auch sehr gut eine Ausbildung machen. Hier gibt es sehr, sehr gute Vorteile. Schaut auch gerne bei Social Media vorbei, da zeigen wir euch Einblicke hier im Büro. Tschüss, bis zur nächsten Folge.